Der Gipfel der Bildung mit Jan-Martin Viada und Patrick Honecker.
Herzlich willkommen zu einem neuen Gipfel der Bildung. Wir sind Patrick Honecker und
Jan-Martin Viada. Einen schönen guten Tag auch von mir. Sag mal, Patrick.
Ja.
Du hast doch lange in Köln gelebt.
Ja, nicht gelebt, aber gearbeitet als Kommunikationschef der dortigen Universität.
Wie war denn das nach der Silvesternacht von 2015 auf 2016? Wir erinnern uns, da gab es Berichte über Ausschreitungen, sexuelle Übergriffe auf der Domplatte. Habt ihr das an der Uni diskutiert damals?
Ja klar, natürlich haben wir das diskutiert, aber eigentlich haben wir kein Urteil gefällt. Wenn ich mich recht erinnere, war das alles sehr vage.
Es sei zu einer, ich zitiere, Zusammenrottung junger Männer gekommen, waren die Berichte damals. Fast alles Einwandererkinder oder Einwanderer selbst aus Nordafrika oder anderen arabischen Staaten. Rund 1200 Strafanzeigen wurden in der Folgezeit erstattet. Rund die Hälfte davon wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe. Die übrigen hauptsächlich wegen Raub und Körperverletzung. Später wurde der Polizei vorgeworfen, sie haben zu spät die Herkunft der mutmaßlichen Täter transparent gemacht.
Ja, das gab ja auch im politischen Raum noch eine ziemliche Diskussion. Ich erinnere mich an die Oberbürgermeisterin damals, Henriette Reker, mit der eine Armlänge Abstand. Das war ja auch so ein Ratschlag, der danach ziemlich durch die Presse ging. Und das erinnert alles so ein bisschen an die Aufregung zum letzten Jahreswechsel in Berlin-Neukölln. Da ging es nicht nur um mutmaßliche sexuelle Übergriffe oder nicht um sexuelle Mehrübergriffe, sondern um Gewalt gegen Rettungskräfte. Und wieder waren die Tatverdächtigen ganz überwiegend junge Männer mit Migrationshintergrund.
Es gab allerdings einen entscheidenden Unterschied. Diesmal konnten die Medien gar nicht schnell genug auf die Migrationsdebatte aufspringen, während sie Anfang 2016 zunächst nur sehr zögerlich über die Zwischenfälle und die Tatverdächtigen berichteten. Waren die Journalisten diesmal sorgfältiger, Patrick, oder haben sie schlicht Angst gehabt vor einer erneuten Medienschelte?
Ich glaube, das Framing, wie heute so schön sagt, ist ein anderes, oder der berühmte Zeitgeist, so könnte man das ja auch nennen. Ich erlebe die Debatten heute viel aufgeladener, ja, viel gereizter und natürlich eine Stimmung in der Gesellschaft, die auch auf die Berichterstattung sich auswirkt. Ne? Journalistinnen sind ja auch Teil unserer Gesellschaft.
Ja, und apropos aufgeheizt, man sollte dann schon vorsichtig sein mit allzu schnellen Schlussfolgerungen. Nochmal zu Köln, 3 Jahre später berichtete die Zeit, dass es nur zu 37 Verurteilungen gekommen sei, davon 6 wegen sexueller Nötigung. Ob nicht mehr zweifelsfrei nachgewiesen werden konnten oder es zum Glück weniger solcher Fälle gab als ursprünglich gedacht, ich weiß es nicht, aber ich weiß, wir haben ein Problem.
Eigentlich sogar 2. Eines mit Vorverurteilungen und allzu oft auch mit pauschalem Misstrauen. Und ein tatsächliches natürlich auch mit jungen Einwanderern, die sozial abgehängt, nicht integriert sind und dann verhaltensauffällig oder sogar straffällig werden.
Ob er das auch so sieht, was er persönlich aus der Neuköllner Silvesternacht für Lehren zieht, und was wir als Gesellschaft tun können, darüber sprechen wir jetzt mit unserem heutigen Gast, Detlef Pawolek. Er ist seit vielen Jahren Schulleiter in Neukölln. Er ist Rektor der Röntgen-Sekundarschule und in der Vereinigung Berliner Schulleiterinnen und Schulleiter in der GEW engagiert. Hallo, Herr Pawolek.
Ja, guten Tag, ich grüße Sie.
Was sind Sie oder wie sind Sie geworden, was Sie heute sind, Herr Pawolek? Was war Ihr Weg, was waren die Impulse und die Motivation, so einen Weg einzuschlagen?
Oh, ich versuche das mal kurz zu fassen, weil ich glaube, dass das ja nur ein ganz geringer Teil der Sendung sein soll. Ich bin damals 93 fertig geworden mit dem Referendariat und bekam dann in Berlin den goldenen Handschlag, weil nicht eingestellt wurde, worunter wir jetzt auch, denke ich, noch nachhaltig leiden. Habe mich dann als Handwerker durchgeschlagen und 98 habe ich dann irgendwann das Angebot bekommen, in Berlin endlich arbeiten zu können. Zu der Zeit hatte ich 2 Kinder, dann habe ich zugegriffen. Neukölln war nicht mein Wunschbezirk. Und dann kam ich an eine richtig schöne, solide Hauptschule. Das war die Kurt-Löwenstein-Schule. Solide meine ich damit. Am zweiten Tag meines Besuchs gab es dann schon auf der Schultoilette eine Messerstecherei, die dann auch in der BZ auf der Titelseite landete. Ich will das nicht überdramatisieren, weil wenn man die Situation miterlebt, dann weiß man meistens, wie sich das alles zuträgt. Nicht schön, aber erklärbar. Egal. Jedenfalls bin ich da Hauptschullehrer geworden. Und nach einem Jahr habe ich dann auch eine Klassenleitung übernommen. Hatte anfänglich nicht vor, im Bezirk zu bleiben. Das war mir dann doch alles ein bisschen zu viel und zu weit von meinem Studium entfernt. Und als ich dann einige Jahre an der Schule tätig war, war ich dann aufgrund des Einstellungskorridors der Jüngste. Alle anderen waren im Schnitt 10, 15 Jahre älter und es stand ein Schulleiterwechsel an. Und dann haben sich die Kollegen gesagt, bevor wir jemanden bekommen, der nur an Karriere denkt und nicht für die Schule bereit ist, gerade zu stehen, dann gucken wir mal, wer es aus dem Kollegium macht. Und dann waren alle Blicke auf mich gerichtet. Und dann nahmen die Dinge ihren Lauf und so bin ich im Grunde Hauptschulleiter geworden. Also das war nie wirklich eine ernste Absicht, sondern das war, wenn man so will, vielleicht die Berufung der anderen.
Es war die berühmte Situation, wo alle den Blicken ausgewichen sind und Sie waren der Einzige, natürlich, der gerade geguckt hat. Ja.
Genau so war es, genau so.
Ja. Das haben Sie ja, darüber werden wir sprechen, auch schon häufiger getan, dass Sie dann eben nicht den Blick ausgewichen sind. Sie weichen ja auch nicht aus, wenn es darum geht, Klartext zu sprechen. Sie haben das eben schon angesprochen. Das ging gleich so los bei Ihnen, dass Sie Erfahrungen am Anfang gemacht haben, als Sie an die Hauptschule kamen. Sie wollten da gar nicht hin in den Bezirk nach Neukölln. Jetzt sind Sie, ich habe gerade mal nachgerechnet, ja, so 25 Jahre sind Sie jetzt ja dann dort. Im Nachhinein froh, dass es so kam? Sind Sie froh, in Neukölln zu sein?
Also ich will das nicht idealisieren. Es ist ein sehr belastender Job in dem Bezirk, aber grundsätzlich muss ich sagen, ja, ich könnte mir das jetzt mittlerweile nicht mehr vorstellen, in einem anderen Bezirk zu arbeiten. Noch dazu auch die Sekundarschulen in anderen Bezirken leiden unter den hiesigen Bedingungen, wie sie gerade in Berlin vorherrschen, manche mehr, manche weniger. Aber die meisten kochen mit Wasser, die meisten haben Probleme und müssen sich von daher auch ziemlich zur Decke strecken, um klarzukommen. Ja, nee, ich mittlerweile arbeite ich gerne da.
Wir haben eben über die Silvesternacht gesprochen. Was haben Sie denn gedacht, als Sie von den Ausschreitungen dort gehört haben und auch als dann die Berichterstattung losging, junge Migranten, junge Männer, die dort im Mittelpunkt standen?
Wenn ich es mal mit einem Wort zusammenfasse, würde ich sagen, Wiederholungstat. Mich hat es nicht wirklich überrascht. Was jetzt eingangs von Herrn Honecker gesagt wurde, das stimmt. Die Berichterstattung war ganz anders. Sie hatte eine viel höhere Intensität, was sicherlich darauf zurückzuführen ist, dass Wahlkampf war. Und das war natürlich Wasser auf die Mühlen derer, die das auch für sich entsprechend nutzen wollten. Und ist ja auch gelungen. Jetzt will ich auch nicht den Eindruck erwecken, dass ich das kleinreden will, mitnichten. Aber das sind Zustände, die ja schon seit einigen Jahren vorherrschen. Und seit einigen Jahren haben immer wieder die Beamten beklagt, dass sie zur Silvesternacht attackiert wurden. Und ich denke nur daran, dass 2018 in der Karl-Marx-Straße das alte, renommierte, mit Tradition ausgestattete Musikhaus Bading abgefackelt wurde. Und da gab es Videos und das Ganze war kein Zufall, dass er aus Versehen mal einen Böller reinrutschte, sondern es war eine gezielte Aktion. Und da reihten sich dann noch viele Geschichten da hinten ran, was der Hintergrund dessen gewesen sein soll. Also Wiederholungstat, nun zum ersten Mal aber mit der entsprechenden Aufmerksamkeit, die ich ja grundsätzlich begrüße, wenn sie zielgerichtet wäre, muss ich sagen. Was ich allerdings bedauere ist, und das geht ein bisschen auch in die Richtung Ihrer Anmoderation, ich weiß bis heute nicht, wer die Zielgruppe ist. Ich weiß bis heute eigentlich nicht, was jetzt mein schulischer Auftrag sein sollte, ob ich mit dem Schild um den Hals durch die Schule laufen sollte und darauf hinweise, dass man sich zur Silvesterzeit bitte diszipliniert verhalten sollte. Ich habe keinen Eindruck, also keine Ahnung sozusagen. Und das ist das, was mich wahnsinnig ärgert an der ganzen Geschichte. Und wir hatten heute unter Schulleitern wieder einmal monatlich treffen wir uns und besprechen im Grunde die Probleme in den Schulen gemeinsam mit Polizei, gemeinsam mit Jugendamt und diskutieren und haben unter anderem natürlich auch nochmal einen Rückgriff auf diesen Blick, auf diesen Tag gelegt. Und uns ist allen nicht klar, was eigentlich unser Auftrag bei dieser ganzen Geschichte sein sollte.
Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück, bevor wir über Ihren Auftrag reden. Können Sie erklären, was da vor sich gegangen ist? Können Sie das aus Ihren 25 Jahren Erfahrung in Neukölln, auch Erfahrung mit Jugendlichen, auch mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund, können Sie das erklären, diese Gewalt, die dort stattfindet? Was steckt dahinter, wenn es auch wiederholt stattfindet?
Also es sind Migranten sicherlich. Die Tatsache ist aber, wenn Sie mal die Bevölkerungsstruktur sich in Neukölln ansehen, ist ja kein Wunder, dass in Nordneukölln sich natürlich hauptsächlich diese Familien, diese Kinder, diese Menschen befinden. Zu der Motivation, das ist so ein bisschen wie 1. Mai. Jetzt wird einfach mal die Sau rausgelassen und wir haben viel Spaß daran. Und wenn man dann sich in einem Mob befindet, dann glaube ich, bekommt das alles immer eine Dynamik. Und dann gerät das auch komplett aus den Fugen.
Klingt ja fast, als ob es harmlos wäre. Also 1. Mai in Dynamik klingt ja fast so, als ob, naja, dumme Jugendliche sollte man nicht zu ernst nehmen.
Das klingt so ein bisschen nach Protestfolklore fast schon.
Ja.
Ja, da, dem würde ich gar nicht widersprechen wollen. Wissen Sie, wenn Sie in einem Sozialraum leben, der ja von anderen Maßstäben her beherrscht wird, also da geht es da nicht darum, dass man sich tugendhaft verhält, sondern da geht es darum, dass man einfach in dem Bezirk und in den Straßen natürlich für sich betrachtet auch überlebt, dass man Respekt bekommt. Und die Ordnungsbehörden sind nicht unbedingt die, die das größte Ansehen und den größten Respekt genießen. Das muss man auch so deutlich sagen. Und als den Samuel Paty der Kopf abgeschlagen wurde in Paris, da ist wenig später dann ein verkleideter Macron, die Camargue-Straße hoch und runter gejagt worden von einem Beduin mit einer Peitsche. Das war eine lustige Geschichte. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind 13, 14 Jahre und Sie sehen diese Szenen. Und Sie sehen aber auch, dass da niemand eingreift. Das ist alles okay. Sie sehen, dass die Dinge so sind, wie sie sind in diesen Straßen. Dann verstehen Sie natürlich auch schnell, wer das Sagen hat. Und dann verstehen Sie natürlich eben auch, wer Sie sind. Und wenn Sie da nicht besonders nachgefragt sind, weil über Generationen hinaus alimentiert wurde und die Familien davon leben, dann ist das so. Und wenn das dann eskaliert, dann sind Sie dabei. Und wenn Sie in einer Gruppe Jugendlichen sind und dazugehören wollen, dann werden Sie sich dem auch nicht entziehen. Werden Sie in Sippenhaft genommen. Das geht ganz automatisch. Ich verharmlose das in keiner Weise. Aber wenn Sie so wollen, ist das die Summe oder das Produkt dessen, was über Jahre hinweg in diesem Bezirk zu beobachten ist und was auch gelebt wird.
Und das hat jetzt erst einmal ja noch gar nichts mit Schule zu tun. Das ist etwas, das ist einfach die Situation, wie sie ist. Das ist auch das, was Sie dann unter der Situation im Sozialraum beschreiben. Jetzt kommt die Schule da rein oder die Schule ist da drin. Was bedeutet das für die Arbeit in der Schule?
Gar nichts. Muss ich Ihnen so sagen, deswegen habe ich so provokant gesagt, wer ist die Zielgruppe? Ich weiß doch gar nicht, was mein Auftrag ist. Soll ich jetzt eine Abfrage machen in den Klassen, wer war dabei oder wer nicht oder findet es gut und wer findet es nicht gut? Weiß ich sofort, was rauskommt? Die Mehrheit wird sagen, findet man nicht gut. Manche sagen, war cool. Oder wenn man fragt, wann war der dabei, würden sie sagen, ja, kann sein, weiß ich aber nicht mehr so genau. Ich würde sogar sagen, die Mehrzahl unserer Schüler waren nicht dabei. Aber sicher sein kann ich mir nicht. Nur das Entscheidende ist ja, was soll ich denn tun? Ich kann nicht in den Sozialraum hineinwirken. Wenn die Schüler zu uns kommen, dann kommen sie in eine andere Welt. Das muss man einfach so sehen. Wenn sie die Schule verlassen, dann sind sie in ihrer Straße, dann sind sie in ihrer Kultur, in ihrer Wirksamkeit. Aber in der Schule wir sind ja die einzigen Deutschen. Also wir sind ja sozusagen inklusiv tätig, weil wir von unserer Herkunft ja die einzigen Personen darstellen, die den Kontakt zu der Mehrheit noch der Gesellschaft darstellen. Ansonsten sind sie relativ geschlossen unter sich.
Das klingt aber so, als wären das eigentlich Parallelgesellschaften, die von Geburt an existieren und die werden auch nie aufgebrochen. Ja, man bleibt in dieser einen Welt, wo andere Respektmaßstäbe, um mal so ein Wort zu nennen, was ja sehr viel Konjunktur gerade hat, Respekt, wo andere Respektmaßstäbe gelten, als jetzt an unserer Gesellschaftsform, die jetzt tradiert eigentlich die typische deutsche Gesellschaftsform wäre. Wie kann man das denn aufbrechen? Also Sie haben es ja schon geschildert, Sie wissen jetzt nicht, wer die Zielgruppe ist, aber irgendwo muss man ja sagen, müssen wir mal anfangen, daran zu arbeiten und die Konzepte, die man bislang hatte, scheinen ja nicht zu greifen.
Nein, früher, wenn man mich solche Dinge gefragt hat, habe ich immer lapidar gesagt, wenn man eine Gesellschaft gesund durchmischen möchte, dann braucht man zwei Bereiche, die man in den Blick nehmen muss. Das eine ist die Arbeit und das andere ist die Beziehung und die Ehe. Bei beiden ist es ja grundsätzlich gescheitert. Das heißt, deren Arbeitskraft wurde nie nachgefragt. Sie wurden in ihrem Dasein alimentiert und ignoriert, mittlerweile über Generationen mit den entsprechenden Folgen. Und von Liebesbeziehungen kann ja auch keine Rede sein. Und wenn ich mal meinen provokanten Tag habe, dann frage ich häufig Gesprächspartner, die biodeutsch sind, sich aber sehr offen und gesprächig zeigen, wie viele Freunde haben sie denn mit Migrationshintergrund? Gibt es irgendjemand, der mit jemandem verheiratet ist? Haben sie einen engen Freund, mit dem sich austauschen und da rede ich nicht von demjenigen, den man kennt, bei dem man dann ab und zu die Melone oder den Döner kauft. Und dann stelle ich immer fest, relativ wenig. Ja? Jeder glaubt von dem Thema was zu verstehen, aber eigentlich immer nur in der Außenbetrachtung.
Aber da bin ich jetzt mal auch im Gegenzug provokativ. Das hat auch doch eher was mit der sozialen Schichtung zu tun. Ich nehme an, dass Ihre Freunde wahrscheinlich auch alles Lehrerinnen und Lehrer sind oder Leute, die im akademischen Kontext arbeiten. Und wenn man jetzt davon spricht, dass Leute alimentiert werden vom Staat dauerhaft, ist es eher das, sag mal, schichtübergreifend dann Beziehungen stattfinden. Wenn das jetzt eine andere Schichtung wäre, ich sag mal so, jeder kennt an der Universität jemand beispielsweise, der Migrationshintergrund hat, aber es wird natürlich nicht so wahrgenommen, weil das eben jemand ist, der dann einen Doktortitel hat beispielsweise.
Sie haben recht, die Schichtung spielt eine ganz entscheidende Rolle. Aber das Zweite, was Sie sagten, dann lasse ich Sie trotzdem nicht aus der Verantwortung. Jemanden an der Uni kennen und sich vielleicht mit dem mal kurz verabreden und unterhalten, ist eine andere Sache. Ich meine wirklich intensive Freundschaften, intensive Beziehungen. Ich meine, wo auch geheiratet wird, wo Sie Teil der Verwandtschaft sind. Wie oft kommt das vor? Selten, weil es nicht stattfindet. Und auch nicht in unseren Kreisen, muss ich dazu sagen. Also ja, ist ein Schichtenproblem, aber wenn man das mal schichtspezifisch betrachtet, bleibt es ein Problem auf allen Ebenen.
Das mit dem Schichtenproblem ist etwas, das kann ich nur bestätigen. Ich habe lange in Spandau gelebt, in einem bestimmten Teil von Spandau, wo der Migrationsanteil gar nicht besonders hoch ist. Meiner Beobachtung nach, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht so hoch war, aber die soziale Schichtung extrem schwierig war und der Zustand des Sozialraums dort und der Umgang der Menschen dort untereinander unterschied sich nicht wesentlich von dem, was Sie gerade beschrieben haben, obwohl eben, wie gesagt, das ganz viele sogenannte Bio-Deutsche waren. Offenbar haben wir es ja zu tun mit einem Problem bestimmter Sozialräume, oder Herr Pawolek? Das ist in Ihrem Fall in Neukölln. Ist es ein Sozialraum, der sehr stark migrantisch geprägt ist? Andere schwierige Sozialräume sind das vielleicht nicht.
Da würde ich Ihnen sofort recht geben. Ich kann ja jetzt nur für Neukölln sprechen. Ich kenne Hellersdorf, Marzahn nicht sehr gut. Ich kenne auch nicht Spandau. Ich weiß, dass es in Spandau und Charlottenburg Gegenden gibt, die mit Neukölln vergleichbar sind. Aber ich kann nur für Neukölln sprechen. Wobei ich sagen muss, dass die Räume und die Gebiete, wenn man das so sagt, die klingen etwas klein. Die sind ja im Wachstum begriffen. Also wir reden ja nicht mehr nur über Nordneukölln, das zieht sich ja mittlerweile bis in die Gropiusstadt und in den Norden der Gropiusstadt hinein und hat ja dort die gleichen Ausprägungen, die Sie noch irgendwo in der Bodienstraße und sonst wo antreffen.
Wie passt das eigentlich dazu, dass wir immer lesen, Neukölln, Kreuzberg werde gentrifiziert und es fände eigentlich auch ein Stück weit ein Austausch der Bevölkerung statt, dass ganz andere Menschen dort jetzt wohnen? Es sah ja in den vergangenen Jahren eher so aus, als ändere sich die Situation. Wenn ich mit Lehrerinnen und Lehrern an der Rüdli-Schule spreche, erzählen die heute ganz anderes, als sie vor 10, 15 Jahren erzählt haben.
Das kann ich nicht bestätigen. Also wir sind ja ein Grenzgänger mit unserem Standort. Wir befinden uns eigentlich schon auf Treptow-Köpenicker Grenzgebiet und haben allerdings ausschließlich Schüler aus Neukölln. Wir haben noch dazu ein relativ gutes Einzugsgebiet, so wie Sie das gerade umschrieben haben. Glückliche Eltern, Eigentumswohnungen, Kinder werden im Fahrrad zur Schule gefahren und dergleichen mehr. Wir sehen die nicht. Also wenn, dann glaube ich bestenfalls in der Grundschule. Danach, glaube ich, würde man die Kinder nur sehen, wenn die Eltern das Gefühl haben, sie zu Märtyrern zu machen. Aber dazu sind die wenigsten bereit. Das heißt, ja, man läuft sicherlich auf der Straße aneinander vorbei. Vielleicht wechselt man auch ein paar Worte im Zigarettenladen. Aber darüber hinaus gibt es aus meiner Sicht keine Berührungspunkte. Wenn das von Kollegen der Rüdli-Schule anders gesehen wird, mag sein, dass der Kiez da vielleicht anders ist. Aber mir ist es nicht bekannt.
Jetzt haben wir viel über den Sozialraum und Schichtungen gesprochen. Jetzt gehen wir noch auf das Thema Schule als solche. Sie sind jetzt, ich sag mal, Schulprofi seit vielen Jahren. Was kann und muss man denn von den Schüler und Schülerinnen und von den Eltern verlangen? Was kann man eigentlich auch verlangen?
Also wenn ich jetzt Bildungspolitiker wäre und würde in der Senatsverwaltung sitzen, dann würde ich natürlich sagen, die Eltern müssen ihre Verantwortung übernehmen, die Schüler müssen endlich auch zeigen, was sie können und die Schulen müssen sich so aufstellen, dass sie sowohl die Eltern nachfragen, als eben auch die Kinder bestmöglich fördern. In der Realität sieht es so aus, sie haben hohe Armutswerte. Die Armutswerte, würde Herr Schneider vom Paritäter sofort sagen, ja, ist genau meine Meinung, weil die Grundbezüge zu gering sind, davon rede ich gar nicht. Das ist eine weit verbreitete seelische Armut. Darauf ziele ich ab. Das heißt, dieses Miteinander, das Stärken, das ist in den Familien mittlerweile über die Generation der Alimentierung immer mehr aufgebraucht. Was offen zutage getreten ist während Corona, ist, dass unheimlich viele Menschen dort psychische Erkrankungen haben, und zwar massive. Also könnten wir jetzt in die Tiefe gehen, will ich jetzt aber gar nicht weitermachen in Anbetracht der Zeit. Das heißt, ich kann eigentlich von den Eltern nicht viel erwarten, außer, und da bin ich jetzt nicht, weil ich die Verantwortung abschiebe, außer der Staat würde sich bereit erklären und würde sagen, diese Zustände, die wir jetzt über viele, viele Jahre hinweg produziert haben, befördert haben, nämlich Alimentierung, nicht in Verantwortung nehmen, dann müsste staatlicherseits endlich ein Umdenken erfolgen und man müsste weg von diesem Gedanken kommen, dass man den Leuten damit was Gutes tut. Wie kann ich einer Familie, einer mehrköpfigen Familie und deren Sprösslinge überhaupt deutlich machen, dass die Erwerbsbiografie wichtig ist, wenn in ihren Reihen eine Erwerbsbiografie in der Art und Weise, wie wir sie verstehen, sich nicht abbildet und auch nicht als gewinnbringend abbildet? Das sehe ich daran, wir haben eine extrem gute Berufsorientierung, aber die Ergebnisse, wie viele Kinder wir in die duale Ausbildung bringen, tendiert gegen 7%. Das ist verschwindend gering und schon fast peinlich.
Nur warum empfinden die das nicht als Gewinn? Warum empfinden die das nicht als gewinnbringend? Warum ist das für die Familien nicht gewinnbringend?
Weil sie ganz eigene Lebensmodelle haben. Sie haben es nicht nötig. Das heißt, sie haben eine absolute Grundsicherung. Sie sind darüber hinaus in einem für sie bekannten Kiez. Und alles, was sie darüber hinaus benötigen, beschaffen sie sich auf ihre Art und Weise. Und damit sichern sie sich ihren Lebensstandard. Und um diesen Lebensstandard zu erreichen, den sie jetzt im Moment besitzen, müssten sie deutlich höhere Gehaltszahlungen auch bekommen, die sie möglicherweise nicht bekommen, weil sie diese ja natürlich eben auch von ihrer Kompetenz und von ihrer Ausbildung her nicht erbringen. Das heißt, es rechnet sich erstmal nicht.
Jetzt muss ich mal ganz kurz dazwischen, Herr Pfarrer, da muss ich mal ganz kurz dazwischen gehen. Wenn man das so hört, es rechnet sich nicht, auch Bildung rechnet sich für die nicht.
Ja.
Ja. Was motiviert Sie eigentlich in Ihrem Job, Herr Pawolek, wenn Sie im Grunde sagen, das ist ein Sozialraum, der ist, wie er ist, die Familien sind, wie sie sind, Bildung hat dort eigentlich nicht den Wert, den es haben könnte, den sie haben könnte, aus Gründen, die man nachvollziehen kann oder auch nicht. Aber was motiviert Sie dann eigentlich, Herr Pawolek?
Meine Überzeugung, dass ich sage, ich kann früh morgens da in den Spiegel gucken, weil ich denke, es braucht Menschen, die für diese Jugendlichen auch da sind. Darauf haben Sie ein Recht. Und inwieweit die Dinge, die wir ihnen nahebringen, nachhaltig sind, das kann ich nicht ermessen. Dafür bin ich auch nicht verantwortlich. Aber ich möchte für mich sagen, ich habe es zumindest getan, nach bestem Wissen und Gewissen. Und mit mir natürlich, ich will mich hier nicht in den Vordergrund stellen, weil es ja vor allem die Kolleginnen und Kollegen sind, die tagtäglich an solch einem Standort arbeiten und weiterhin voller Überzeugung arbeiten, obwohl sie natürlich nicht die Erfolge einfahren wie an einem grundständigen Gymnasium. Das ist ja vollkommen klar. Das heißt, es ist eine Überzeugung. Bestandhaftigkeit, mehr kann ich dazu eigentlich so nicht sagen.
Ich meine, jeder möchte ja wirksam sein. Haben Sie so Erlebnisse auch in der Schule, wo Sie sagen, Mensch, da ist jetzt eine Person, ein junger Mann, eine junge Frau, die hat durch die Schule jetzt einfach mal eine Veränderung hingelegt, hat es geschafft, einen Weg einzuschlagen, der jetzt raus aus dem ist, was vorher so trist war, was Abhängigkeiten hatte, ganz andere Art. Haben Sie da Beispiele?
Ja, die gibt es. Wir hatten zum Beispiel eine Schülerin, die ist damals mit der ersten Welle aus Osteuropa gekommen und ist dann bei uns in die sogenannte Willkommensklasse gekommen, dann in die Regelklasse, dann hat sie den mittleren Schulabschluss mit gymnasiale Oberstufe geschafft und dann ist sie sogar bei uns an die Oberstufe gegangen. Das ist wirklich ein Leuchtturm. Die gibt es. In abgeschwächter Form gibt es mehrere davon. Nicht selten aber, dass entweder auch der Bruch zur Familie stattgefunden hat, also in dem Falle ganz explizit, weil dann das Thema Zwangsheirat noch plötzlich mit reinkam. Das heißt, sie hat sich komplett losgelöst, was ein extrem schwerer Akt ist. Oder aber es handelt sich um Familien, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch wirklich auf Bildung Wert gelegt haben, auch eine Erwerbsbiografie haben. Es ist ja nicht so, dass durchgängig keiner von denen eine hat. Und nicht selten dann natürlich auch den Sozialraum verlassen haben. Bei denjenigen, die sich in diesem Sozialraum befinden und auch für sich keine Perspektiven sehen, kann ich das verneinen. Da ist mir jetzt im Moment keiner in Erinnerung.
Das erinnert mich so ein bisschen an diese beiden Modelle, wo man sagt, wir haben eigentlich eine independente Unabhängigkeitskultur, wo das Individuum alles zählt und das andere sind interdependente Kulturen, wo einfach der Familienverbund unheimlich wichtig ist. Und das ist natürlich was tradiert ist über Jahrzehnte mindestens. Ja. Das heißt, sie müssten eigentlich immer denjenigen etwas versprechen, was gleichzeitig ein massiver Verlust in Herkunft und Heimat wäre.
Zweifelsfrei. Ich kann Ihnen noch ein Beispiel nehmen, was in dem Fall eine große Überzeugungskraft hat. Wir haben ein junges Mädchen in der 8. Klasse gehabt. Sie hatte sich geoutet und hat sich auch gegenüber den Schülern mitgeteilt, dass sie lesbisch ist. Das fand in der Schülerschaft Akzeptanz. Das ist nicht selten der Fall. Wir bemerken das auch immer wieder, was man so von außen auch erstmal nicht vermuten würde. dass in der Community, wenn das eben aufrichtig bekannt wird, auch durchaus akzeptiert wird. Wie gesagt, war in diesem besagten Falle auch so. Dann hatte sie sich auch mit der Schulsozialarbeit sehr intensiv dazu auseinandergesetzt. Und dann kam das deutsche Denken rein, dass nämlich sie dahingehend bestärkt wurde und gesagt wurde, es ist auch wichtig, dass du mit deinen Eltern darüber redest. Das Kind befindet sich jetzt in Tunesien. Punkt. Ja, ich habe den Schritt der Schulsozialarbeit, das kann ich hier auch in der Öffentlichkeit so sagen, den habe ich kritisch betrachtet. Ich konnte das den Mitarbeiterinnen nicht übel nehmen. Das war ein Ansatz, ja, verständlicher Ansatz. Dennoch denke ich, haben Sie auch aus diesem Fall doch gelernt und werden sich zukünftig die Frage zweimal stellen, ob sie dann in der konsequenten Art und Weise, so wie unser Denken eben ist, solch eine Entwicklung begleiten oder nicht doch akzeptieren, dass man das mit viel, viel mehr Nachsicht machen müsste.
Herr Pawolek, ich will gleich nochmal eine Frage zu dem stellen, was Sie vielleicht auch vom Staat erwarten als Schule, als Hilfe vielleicht, als Unterstützung. Aber erstmal nochmal gefragt, Sie reden ja wirklich Klartext. Das stößt natürlich auch den einen oder den anderen vielleicht auch vor dem Kopf von Kollegen, von Kolleginnen, von der GEW, wo sie aktiv und engagiert sind. Macht Ihnen das nichts, dass da bestimmt der ein oder andere sagt, der Pawolek immer?
Na, ich höre es ja nicht. Also ich gehe davon aus, dass das gesagt wird. Damit muss ich leben. Ich kann mir zumindest oder für mich sagen, ich mache das nicht, um mich zu profilieren, sondern ich mache das eigentlich, weil ich stellenweise nicht anders kann. Wenn Sie so wollen, ist das für mich auch ein Ventil. Und das Kollegium, glaube ich, schätzt es. Denn ich bin ja auch, wenn es um innerbetriebliche Fragen geht, bin ich ja auch so, dass ich einen Standpunkt habe. Aber ich bin ja nie so, dass ich verbohrt bin, sondern wenn man andere Argumente hat, die tragfähiger sind, dann bin ich auch zu überzeugen. Mhm. In der GEW wird das sicherlich nicht immer auf Zustimmung stoßen, aber damit lebe ich auch. Jetzt könnte ich sagen, das ist mir egal, ist mir nicht ganz egal, aber das muss ich akzeptieren. Also ich kann da nicht anders.
Und
das
die GEW lebt ja auch offenbar mit Ihnen. Also Sie sind immerhin ja wieder auch sehr aktiv in der Vereinigung der Schulleiterinnen und Schulleiter in der GEW. Wir haben vor einer Weile mal, wir beide haben uns unterhalten, da habe ich vom Startchancenprogramm erzählt, das die Ampelkoalition auflegt. Und ich habe dann gedacht, na ja, da wird der Herr Pawolek bestimmt sagen, super Sache, das ist genau was für uns. Aber so die große Begeisterung habe ich da gar nicht gespürt. Warum nicht? Ist das irgendwie zu weit weg von Ihnen oder erwarten Sie sich nichts von solchen Programmen?
Sie meinen jetzt das Ergebnis des Jugendgipfels, was
Ja, es geht um dieses Startchancenprogramm, wovon ich Ihnen erzählte, dass es künftig 1 oder 2 Milliarden Euro im Jahr geben könnte, speziell für Schulen mit vielen benachteiligten Kindern und Jugendlichen, viel für Baumaßnahmen, für ein Schulbudget, für extra Schulsozialarbeit. Mein Eindruck ist, vielleicht hat die Politik ja verstanden, dass sie da jetzt mehr tun muss und auch anders tun muss als bisher.
Ja, ich wäre ja nah, wenn ich jetzt sagen würde, brauchen wir nicht. Natürlich brauchen wir das. Aber ich finde, wenn Geld ausgegeben wird, dann muss das auch immer eine Zielsetzung haben. Und das ist das, was ich häufig vermisse an der Stelle. Das ist auch das, was ich jetzt bei dem Berliner Jugendgipfel vermisse. Natürlich wird dann gesagt, ja, wir investieren in Schulsozialarbeit. Das ist ja schön und gut. Aber wenn wir jetzt über die Probleme der Community sprechen, wenn wir über die Probleme der Silvesternacht sprechen, dann hilft der Schulsozialarbeiter kein Deut. Und wenn ich jetzt sagen würde, ist super, dann kriege ich noch einen Schulsozialarbeiter, dann kriege ich aber auch gleich einen Auftrag mitgeliefert. Das heißt, ich muss Dienst leisten. Und wenn die jetzt sagen würden, ja, den Schulsozialarbeiter, den bekommen sie nur für die Elternarbeit, abgerechnet wird aber einfach nach Gefühl, dann würde ich sagen, klar, nehme ich den mit. Wenn man dann aber harte Fakten hören möchte, das war jetzt nun gerade gestern oder vorgestern wieder zum Thema Bonusmittel in Berlin zu sehen, dann zucken sozusagen die Verantwortlichen zusammen und sagen, oh, wir konnten jetzt die Zahlen für Schuldistanz nicht so darstellen, wie wir es gerne wollen. Und bei diesem und jenem sind wir auch noch ein bisschen hinten dran. Da sage ich, dann will ich das nicht, weil das kann ich nicht bedienen. Da bin ich raus aus der Geschichte.
Jetzt haben wir viel gehört über Zielgruppen und Ziele. Das ist ganz wichtig, glaube ich, auch nochmal als Appell, dass eben die Maßnahmen, die ergriffen werden, noch ein bisschen schärfer darauf ausgerichtet sind, dass sie bei denjenigen ankommen, die es auch brauchen. Es muss auch ein klares Ziel definiert werden. Frau ganz herzlichen Dank dafür. Aber Sie haben auch gesagt, Sie haben noch ein, ja, kann man jetzt ein Fun-Fact sagen? Wir machen immer Bildungs-Fun-Facts an dieser Stelle, aber Sie haben eine Geschichte, die nochmal ganz gut auch Dinge dokumentiert. Wollen Sie uns noch erzählen an dieser Stelle?
Gut, wenn ich die Gelegenheit habe, dann komme ich dem gerne nach. Ich gehe jetzt mal ein Stück weit zurück, nämlich zu der Zeit, als ich an der Hauptschule noch Klassenlehrer war und habe dann mit meiner Klasse auch eine Klassenreise nach Italien gemacht. Wir sind per Bus gereist und da muss man für gewöhnlich über den Brenner und kommt eben auch in eine nette, beschauliche Landschaft, hügelig und dergleichen mehr. Und dann hatten wir auf dem Weg dahin noch eine andere Klasse abholen müssen und sind dann abseits der Autobahn durch die so schöne, grüne, hügelige Landschaft gefahren. Und der Schüler, der zu dem Zeitpunkt neben mir saß, fragte mich voller Aufrichtigkeit, Herr Pawolik, leben hier auch Menschen? Und das habe ich bis heute nicht vergessen, weil häufig ja auch gesagt wird, die Grenzen des Bezirks sind die Grenzen der Kinder. Das ist nicht nur etwas so dahergesagtes, sondern das hat einen hohen Wahrheitsgehalt. Und das hat mich bis heute bewegt. Und das wäre sozusagen das, was ich heute dazu beitragen kann.
Und Sie helfen und unterstützen die Kinder dabei, ihre eigenen Grenzen zu erweitern, so schwierig das oft auch ist. Vielen Dank für Ihre offenen Schilderungen, Detlef Pawolek.
Dankeschön.
Danke auch.
Und Ihnen allen herzlichen Dank, die Sie zugehört haben. Wir freuen uns wie immer natürlich auch über Ihr Feedback, über Ihre Kommentare, gerne direkt im Blog unter dem Teaser für den Podcast. Sagen Sie uns auch gerne, machen Sie Vorschläge, wenn Sie sagen, wir müssten mal diesen oder jenen interviewen, Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner. Wir sind also sehr gespannt auf Ihr Feedback. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dem Gipfel der Bildung die Treue halten. Für heute sagen wir Tschüss, machen Sie es gut.
Tschüss, schöne Tage noch.